Guten Morgen. Es sind ja schon unglaublich viele Impulse, die wir heute Morgen schon aufgenommen haben. Und ich habe jetzt noch mal eine Viertelstunde mit weiteren Impulsen. Das heißt, ihr müsst euch mal kurz mal lockern und mal durchatmen und die Ohren ausschütteln. Genau. Es ist sehr schön, dass ich heute hier predigen darf. Ein Privileg für mich, eine Herausforderung. Wahrscheinlich sagt er, man sieht das nicht an, tut man mir nie. Und doch bin ich sehr dankbar. Ich habe einen sehr tollen Theologen zur Hand, einen Bekannten von mir, einen Freund von mir, den ich gefragt habe, ob er schon Dinge hat zu diesem Bibeltext, den ich mir ausgesucht habe, und der mich mit seinen Ideen und Gedanken beschenkt hat, und da durfte ich eintauchen. Und dann musste ich aussortieren, was ich von diesen vielen guten Gedanken ich jetzt sozusagen heute euch mitbringe. Zu dieser Reihe Frauen in der Bibel. Ich bin sehr dankbar und da konnte ich mich dann gut stellen. Ich nehme euch heute Morgen mit in einen Text aus dem Alten Testament. Es ist die Zeit, in der Israel von Königen regiert wurde. Die wollten unbedingt auch einen König haben, so wie die anderen Völker auch. Und Gott hat sozusagen zugestimmt und hat gesagt, okay, ihr bekommt einen, und die haben König Saul bekommen. Es ging nicht lange gut, Familienstreitigkeiten haben sich sehr schnell ausgebreitet und dieses eine Reich, Königreich Israel, hat sich geteilt in zwei Reiche. In ein Nordreich Israel, ein größeres, und in ein kleineres Juda. Und jedes hatte immer einen König und die hatten, wenn ihr mal die Königsbücher lest, ist manchmal ein bisschen schwieriger, aber es lohnt sich immer wieder durchzulesen, die hatten echt viele Könige. Und jetzt muss ich mal mit meiner PowerPoint, wo muss ich ihn hinzeigen? Hier. So, muss ich wieder zurück? Ja, da seht ihr das ein bisschen. Im Laufe der Geschichte waren es eben viele Könige und die haben sich unterschiedlich gut, sage ich mal, an das gehalten, was so Gott wichtig war. Und da wird immer wieder darüber berichtet. Die im Südreich, würde ich sagen, haben es ein bisschen eher mit Gott gehalten als die im Nordreich. Und immer wenn der König sich ja sozusagen zu Gott hingewandt hat oder nicht, hat es das Volk auch natürlich auch getan, und man sagt immer, das ganze Volk wendet sich ab. Wahrscheinlich war es die Mehrheit. Wir sind jetzt in dem Moment bei einem König. Wir sind 850 vor Jesus ungefähr, also vor Christus ungefähr. Und da regierte im Nordreich der König Ahab. Und über den wird in der Bibel festgehalten, dass er noch schlimmer war oder schlimmer handelte als alle anderen zuvor. Und das heißt letztendlich, der Ahab hat noch mehr Entscheidungen getroffen, die das Volk letztendlich von Gott entfernt haben, als die davor. Denn, wahrscheinlich wird man sagen, politisch sehr schlau, hat er ja sich die Nachbarstochter, die Königstochter aus dem Nachbarland, zur Frau genommen, die Isebel. Und die war sozusagen von dem König, und das ist aus Sidon da oben, jetzt seht ihr es hier unten, Samaria war der Ahab, wo diese weiße Flagge ist, und da oben Sidon war sozusagen die Phönizier, da kam die Isebel her, ihr Papa Et-Baal hat da regiert, und mit dem Baal, das haben vielleicht einige von euch schon gehört, dieser Götterkult Baal, den hat sie sozusagen mitgebracht nach Israel, und das war auch das, was dann schwierig wurde, die Priester, und in dem Moment wurde dieser Götterverehrungskult des Baals und der Aschera mit nach Israel gebracht. Und plötzlich stand ja dann in dem Moment diesem Schöpfergott, Jahwe, der einzige Gott, den Israel verehrt, stand dieser Gott Baal gegenüber, der dafür stand, für Wachstum, für Regen, mit Aschera auch noch für Fruchtbarkeit. Da geht es immer dann hin und her. Und die Frage schwingt ja immer mit, wem gehört dein Herz, Israel? Ist ja auch eine Frage, die immer wieder wir stellen können. Und das ist die Situation, und da erscheint plötzlich ein Mann namens Elia aus dem Nichts, könnte man sagen. Und er versteht sich auch als Mann Gottes, also tritt er zumindest auf. Der geht nämlich zu Ahab und sagt zu Ahab, so wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe. Ich habe euch ein Bild mitgebracht aus der Kinderbibel. So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, es wird kein Regen geben, es wird kein Tau geben, bis ich es sage. Also das ist schon ein starkes Stück, was der da macht. Kein Regen, kein Wasser, kein Wachstum, keine Nahrung, keine Grundversorgung, heißt es ja letztendlich. Und Elia verkündet ja damit auf eine Art und Weise, dass Jahwe ist der Gott über Leben und Tod und nicht der andere. Und das Ganze geschieht auch. Es hört auf zu regnen, es kommt kein Wasser mehr, es kommt nichts mehr nach. Gott schickt dann Elia in ein Versteck und er sagt, ich versorge dich am Bach Krit. Man weiß nicht genau, wo der Bach Krit ist, aber ich versorge dich da mit dem Wasser und die Raben werden dir Essen bringen. Und da bleibe sozusagen. Und jetzt beginnt der Bibeltext, in den ich euch heute Morgen mit hineinnehmen möchte. Ich möchte euch den einfach mal vorlesen, ihr werdet keine Folie sehen, weil ich euch einlade zu hören und dann zu hören, wo bleibt ihr hängen? Was bleibt euch im Ohr? Dürft auch gern die Augen zumachen, dass ihr es euch vorstellen könnt. Und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Land. Da kam das Wort des Herrn zu Elia. Mach dich auf und geh nach Sarepta, das zu Sidon gehört, und bleibe dort, denn ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich versorge. Und er machte sich auf und ging nach Sarepta. Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief zu ihr und sprach, hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach, bringe mir auch ein bisschen Brot mit. Sie sprach, so wahr der Herr, dein Gott lebt, ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will's mir und meinem Sohn zubereiten, dass wir essen und sterben. Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht, geh hin und mach's, wie du gesagt hast. Doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bringe mir's heraus, dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und im Ölkrug soll nichts mangeln bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte. Und er aß und sie auch und ihr Sohn Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt und im Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte durch Elia. Ich lade euch ein, ganz kurz, eine Minute, entweder rechts oder links oder beides. Sagt mal eurer Nachbarin, eurem Nachbar, woran seid ihr hängen geblieben? Ganz schnell eine Murmelgruppe. Los geht's. Jetzt muss der andere was sagen, dass man, genau, falls ihr noch nicht getauscht habt. Merkt euch, wo ihr hängen geblieben seid. Spürt dem nach, deshalb ist es immer wieder wichtig. Ich bleibe immer wieder an diesem Satz hängen, sie ging hin und tat. So einfach banal, sie ging hin und tat. Und ich finde doch so ein großer, großer Schritt, wie der nur möglich war. Stellen wir uns diese Witwe mal vor, denn heute geht es um die Witwe und nicht um Elia. Meistens guckt man immer auf Elia, den großen Propheten, der so unglaublich viel getan hat. Wir wollen heute die Witwe in Blick nehmen, weil die mich seit einigen Monaten fasziniert, als ich das erste Mal den Blick auf sie gerichtet habe. Diese Witwe wohnt in Sidon, ihr seht es da auf der Folie, wo das ungefähr liegt. In diesem Land Phönizien, es ist der Baal-Kult, es geht, man verehrt Baal, der ist derjenige, der Leben gibt, wie ich schon gesagt habe, da lebt sie. Und jetzt kommt diese Trockenheit in Israel, die Bäche sind ausgetrocknet. Ich bin mir sicher, es hat Auswirkungen gehabt, auch auf Phönizien. Es steht nämlich nichts in der Bibel, ob es bei denen geregnet hat, also ob die Regenwolke aufgehört hat an der Landesgrenze oder nicht. Aber ich denke, es hat eine Auswirkung gehabt. Trockenheit wirkt sich aus. Die waren auch im Handel miteinander. Das heißt, Lebensmittel konnten sicherlich nicht mehr so gut weitergegeben werden wie zuvor. Und wie es heute ist, ich denke, es war damals mindestens genauso. Die Ärmsten haben als Erste gemerkt, dass sie in Not kommt oder am stärksten gemerkt. Und Witwen waren damals die Ärmsten der Gesellschaft, mit die Ärmsten normalerweise der Gesellschaft, haben oft mit von der Hand in den Mund gelebt. Also so können wir uns vorstellen, dass so ihre Situation war. Immerhin hat sie ja einen Sohn gehabt, eine Zukunftshoffnung. Wenn sie den groß bekommt, dann kann er sie ja einmal vielleicht versorgen, wenn sie älter wird. Doch wie wir schon wissen, es scheint so nicht zu kommen. Alles ist nämlich aus. Sie hat keine Grundversorgung mehr. Sie hat kein Brot mehr. Es ist nichts mehr möglich. Öl und Mehl sind fast leer. Sie hat aufgegeben. Ich denke, sie hat entschieden, sich ihrem Schicksal hineinzugeben. Noch einmal backen, noch einmal essen. Und dann scheint die Versorgung aus zu sein. Dann ist, glaube ich, die Kraft aus. Und ich denke, die Hoffnung wird dann ausgeschöpft sein. Dann legt sie sich hin, um zu sterben. Das ist ihr Plan. Aber einer scheint diesen Plan, einen anderen Plan zu haben. Einer, der mal in Jesus gesagt hat, ich lebe und ihr sollt auch leben. Dieser Gott, für die Witwe ja ein fremder Gott, der durchkreuzt ihren Plan. Ich mag diese Geschichte einfach. Mir gefällt diese Witwe. Vielleicht könnt ihr auch wissen, warum. Ich mag, die ist einfach so ehrlich. Die sagt nämlich dann, was dann so rauskommt. Elia kommt nach Sarepta und er bittet, also er braucht Versorgung, Wasser und Brot, ganz existenziell, eine Grundversorgung. Und er sieht diese Witwe und er denkt, vielleicht ist es die Witwe, von der Gott da gesagt hat, er hat einer gesagt, die soll mich versorgen. Aber ist es die wirklich, woher weiß er es? Eine arme Witwe, eine heidnische Witwe, eine, die aus einem Land des Feindes eigentlich lebt. Aber Elia geht hin, bittet um Wasser und die Witwe geht los, um Wasser zu holen. Ich denke, es war auch damals gegeben, dass man das dann tut. Wasser konnte sie vielleicht auch noch holen. Kaum den kleinen Finger gereicht, kommt die Zumutung. Bring mir Brot. Es ist wie, als würde Elia den Finger in die Wunde legen. Und dann reagiert sie. So wahr dein Gott lebt. Also junger Mann, mal ganz ehrlich. So sieht's bei mir aus. So wahr der Herr dein Gott lebt. Ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und sieh, ich habe einen Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will's mir und meinem Sohn zubereiten, dass wir essen und sterben. Wie soll das gehen? Wie soll ich dich versorgen? Ich bin doch eigentlich schon tot. Ich habe doch nichts. Ich habe doch keine Zeit. Wer bin ich schon, dass ich dich versorge? Wer braucht was an Versorgung in dieser Geschichte? Elia braucht Wasser und Brot, ganz dringend, körperliche Grundversorgung. Die Witwe auch Wasser und Brot, ganz sicher, Grundversorgung. Und doch glaube ich, sie braucht mehr. Sie braucht Hoffnung, sie braucht Gesehensein, sie braucht Lebenswasser. Jesus begegnet mal einer Samariterin am Brunnen und sagt zu ihr, ich bin das Lebenswasser. Die hat versucht, ihre Not mit Beziehungen zu stillen, einer nach der anderen. Auch da begegnet Jesus als Lebenswasser. Was ist es, was ich, was du so dringend an Grundversorgung brauchen? Wir haben gehört, was Menschen außerhalb brauchen, auch in unserem Land immer wieder brauchen. Ich glaube aber, die wir hier da sind und hören, wir haben ein Brot und Wasser zu Hause, wir haben alle ein paar Schuhe, eine Hose und ein Pulli. Also wir brauchen im Moment nicht die körperliche Versorgung. Aber was ist es, was wir brauchen? Was ist dieser Hunger ganz tief innen drin? Dieser Hunger nach Geliebtsein, nach Gesehensein, wertgeachtet, nach Gehaltensein. Meistens bricht ja dieser Mangel an Grundversorgung hier unten im Bauch, diese Grundversorgung durch, wenn unsere Alltag uns mit Sorgen da hineinkommen. Und es geht manchmal ganz schnell, wenn wir fein hören. Unser Auto ist vor einer Woche plötzlich kaputt gegangen, Totalschaden. Ist nicht schlimm an sich, aber ganz schnell bin ich bei der Frage, bin ich versorgt? Und wer versorgt mich? Ist es mein Mann, der gut verdient und der noch vielleicht noch mehr verdienen kann, dass man noch mehr Autos kaufen, bessere Autos kaufen können? Aber was ist es, wenn das nicht mehr geht? Wer versorgt mich? Und wer versorgt mich mit meinen Herzensgrundversorgungsbedürfnissen? Elia antwortet ihr mit diesem Satz: Fürchte dich nicht. Ich habe mich gefragt, warum sagt denn der diesen Satz her? Aber letztendlich, wenn wir uns Sorgen machen, dann fehlt uns was. Wir haben einen Mangel. Wir haben Sorge, dass dieser Mangel nicht gefüllt wird, nicht erfüllt wird. Und das ist die Angst, die kommt. Und da hinein spricht Elia in ihre Angst: Fürchte dich nicht, in die Angst der Witwe. Und ich glaube, in dem Moment spürt die Witwe was von Gott. Ich glaube, sie spürt die Gegenwart Gottes. Ich glaube, dass sie was wie hören kann, wie Elia sagt: mein Herr, der kümmert sich. Du hast Hoffnung auf Leben. Gott sieht ihre Angst in dem Moment. Ich denke, dass sie das wahrnimmt. Und Gott sieht unsere Angst um unsere Sicherheit, um unser Geliebtwerden, um unser Grundversorgungsbedürfnis. So, deswegen hat er so oft in der Bibel immer wieder zu den Menschen gesagt: Fürchte dich nicht. Das kommt immer wieder vor. Und wenn Gott sein Fürchte dich nicht spricht, auch durch andere Menschen, ich glaube, wir spüren das, ob das jemand einfach so sagt oder ob da was kommt, ob da was Gottesgegenwärtiges kommt. Wenn Gott spricht, dann ist Gott da, der Gott, der sagt: Ich bin, der ich bin da. Und ich glaube, dann verändert sich was, obwohl sich oft ja drumherum nicht so viel verändert. Und dann erst kommt dieses Versprechen und diese Aussage, dass der Topf nicht leer wird. Dann kommt diese Aussage: Du hast Zukunft und du hast eine Zukunftshoffnung wieder. Und dann geht sie hin und tat, wie Elia gesagt hatte. Ich glaube, sie hat gespürt, dass da einer ist, der ihre Not sieht. Einer, der sie wahrnimmt. Und diese Lebensworte, die waren eine Versorgung, die sie gebraucht hat. Und das Wunder geschieht. Es vermehrt sich, sie lebt, sie wird versorgt, sie bringt ihren Sohn durch, die Hoffnung auf die Zukunft, der sie ja einmal versorgen kann. Super Happy End. Eigentlich könnte ich jetzt aufhören, aber die Geschichte geht ja noch weiter. Und ich nehme euch noch ganz kurz hinein in eine Kurzversion, wie es weitergeht. Und nach diesen Geschichten wurde der Sohn dieser Frau krank und seine Krankheit wurde so schwer, dass er starb. Und sie sprach zu Elia: Was habe ich mit dir zu schaffen, du Mann Gottes? Du bist zu mir gekommen, dass meiner Sünde gedacht und mein Sohn getötet würde. Er sprach zu ihr: Gib mir deinen Sohn. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und ging hinauf ins Obergemach, rief Gott an. Jetzt kommt meine Version. Er rief Gott an. Nach meinen Worten ringt er mit Gott, fleht mit Gott. Und dann kommt wieder Bibel. Und der Herr erhörte die Stimme Elias und das Leben kehrte in das Kind zurück und es wurde wieder lebendig. Und Elia nahm das Kind und brachte es hinab, gab es seiner Mutter und sprach: Siehe, dein Sohn lebt. Und die Frau sprach zu Elia: Nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und des Herrn Wort in deinem Munde ist Wahrheit. Ich glaube, in dem Moment alles Erleben und Erfahren von Gottes Versorgung bricht in dem Moment kurz weg. Als diese Zukunftshoffnung, der Sohn stirbt, dieser Sohn als Versorger für sie in ihrer Zukunft. Es wird wieder existenziell. Wieder muss sie, glaube ich, schon irgendwo neu oder wieder suchen, wer versorgt mich. Und doch ist da diese erste Erfahrung mit dem Gott Israels, der sie versorgt hat. Ich glaube, so eine erste Versorgungserfahrung, an die wird schon irgendwo da sein. Und ich hoffe, dass ihr euch auch erinnert, an eine Erfahrung, wo Gott euch versorgt hat, gerade in diesen Zeiten, wo war es schon mal, dass ich erlebt habe, dass er da war. Und trotzdem ist sie herausgefordert, wieder zu vertrauen. Woran klammern wir unsere Hoffnung, unsere Versorgung, wenn es jetzt echt ums Existenzielle geht? Auf unsere Leistung, was wir können, auf uns selber, höre ich immer wieder um mich herum: Ich schaffe das schon, ich muss das schaffen. Auf unsere Familie und unsere Freunde, auf die Ärzte, dass die mich retten. Woran klammern wir unsere Hoffnung? Gott offenbart sich hier wieder als der Versorger. Man muss manchmal ein bisschen suchen, habe ich das Gefühl. Ich habe lange gebraucht. Ich bin jetzt 4 Monate mit diesem Text unterwegs. Aber wieder offenbart sich Gott als Versorger und ich finde mit Gnade, weil sie ist nicht alleine in dieser Situation, als der Sohn stirbt. Elia ist da, er ist an ihrer Seite und er trägt die Last mit. Das ist mir nochmal so gekommen, der Sohn stirbt, sie geht zu Elia und sagt, er sagt, gib ihn mir, sie kann ihn nicht mal mehr ihm geben, aber Elia nimmt den Sohn, wie wenn er diese Belastung nimmt. Und dann tritt Elia für sie vor Gott ein, wo sie es noch nicht kann. Er fleht, er ringt mit Gott. Und gleichzeitig, glaube ich, kommt bei ihr was raus, wo ich bei Gott immer wieder erlebe, dass es ihm um was Tiefes geht. Weil plötzlich sagt sie diesen Satz von der Sünde. Und ich habe gedacht, wo kommt sie denn jetzt da plötzlich her mit der Sünde? Aber ich glaube, ganz tief in ihrem Leben ist was verhakt. Da hängt was, da ist eine Schuld oder ein Trennen, getrennt sein, eine Angst da. Und im Grunde bricht die in dem Moment raus, wo was passiert. Und ich glaube, Gott heilt da in dem Moment auch, dass da eine Verbindung mit Gott möglich ist, weil sie am Ende erkennen kann, da ist es nicht mehr nur der Gott vom Elia, sondern erkennt sie, das ist ja wirklich Gott. Also Gott versorgt, Gott mein Versorger. Haben wir auch so ähnliche Wörter gerade gesungen, was Gott alles ist. Mit Singen geht es leichter von den Lippen, finde ich manchmal. Sagt sich so leicht. Und dann wird es richtig schwierig, wenn wir es leben, wenn wir vertrauen sollen, dass er wirklich da ist, dass er mich wirklich sieht, auch wenn ich es noch gar nicht sehe. Wenn mit meinen Kindern irgendwas ist und ich habe keine Ahnung, geht es gut aus, vertraue ich dann, dass er versorgt? Glaube ich, dass es reicht, was er mir gibt? Auch in dem, was du erzählt hast, im Angesicht der Not, die wir immer wahrnehmen, ist Gott mein Versorger. Und darum, dass wir nicht so viele tolle Wunder erleben, wie es die Witwe zweimal nacheinander tut, ist Gott mein Versorger. Ich muss mich immer wieder draufstellen, immer wieder selber erinnern. Aber mich haben in dem Text zwei Dinge bewegt, die ich am Schluss nochmal sagen möchte. Das eine ist, es braucht immer Gottes Wort zuerst, das zu uns kommt, damit wir Leben empfangen. Darauf sind wir alle immer wieder angewiesen, egal wie lange wir mit Gott unterwegs sind oder noch gar nicht unterwegs sind. Wir brauchen Gottes Wort zuerst, dass er handelt, dass er uns berührt, dass er uns beschenkt. Und es ist Geschenk. Gott liebte die Welt zuerst. Er hat den ersten Schritt gemacht und macht ihn immer wieder. Und ich bete darum, dass ich immer wieder erkennen darf, wo er es tut. Und ich glaube, dass das auch in diesem Befohlen oder der Witwe gesagt, dass sie ihn versorgen soll, ich glaube, da liegt es drin, dass Gott hat schon was gewirkt. Entweder als Elia auftaucht, als Elia spricht oder davor, aber Gott wirkt schon bei dieser Witwe. Und es braucht mich. Sie ging hin und tat. Ich, die ich dann in dem Moment, wo ich spüre, boah, so beschenkt. Ich glaube, ich kann dann gar nicht anders als hingehen und tun. Ich glaube, das ist auch ein bisschen mit deiner Geschichte so. Und indem sie geht und tut, legt sie ihr Leben in Gottes Hand. Sie vertraut dem, der gesagt hat, fürchte dich nicht. Sie legt ihr Leben dann immer wieder in dessen Hände. Und das wünsche ich uns, dass wir das immer wieder entdecken, wo Gott uns beschenkt hat, uns beschenkt, berührt, versorgt mit dem, was wir tief brauchen. Und dass wir immer wieder den Mut haben, dann hingehen und tun. Amen.